Guten Tag, meine Damen und Herren, und seien Sie erneut recht herzlich gegrüßt. Manche glauben nicht. Um es präziser zu formulieren, manche glauben nicht an die biblischen Prophezeiungen, dass sie sich noch vor der Wiederkunft Christi erfüllen müssen. Das liegt vielfach daran, dass sie die biblischen Prophezeiungen nicht verstehen, andere Interpretationen hineinlesen, die nicht dort sind. Oder sie haben sich selbst irgendwelche Prophezeiungen zurechtgelegt und meinen, die müssten erfüllt werden, obwohl die Bibel davon gar nichts sagt. Mir sind kürzlich so einige Aussagen zur Kenntnis gelangt im Hinblick auf unsere Sendungen. Und ich denke, ich nehme mir mal ein paar Minuten die Zeit, darauf näher einzugehen. Da wird zum Beispiel behauptet, dass die große Trübsal 7 Jahre lang dauern wird. Davon sagt die Bibel absolut nichts. Die große Trübsal wird immer mit einer Zeitspanne von 3,5 Jahren angegeben, maximal, aber nirgendwo von 7 Jahren. Dann wird gesagt, dass, wenn die große Trübsal beginnt, werden wir heimlich entrückt werden in den dritten Himmel. Die heimliche Entrückung wird nirgendwo in der Bibel gelehrt. Aber wissen Sie, diese Idee ist dämonischen Ursprungs. Sie wurde von Jesuitenpatern erfunden, weil die sich rechtfertigen wollten, weil die gesagt hatten, ja, Christus kommt zu dem und dem Zeitpunkt zurück, und dann kam er nicht zurück. Und dann kam die Idee der sogenannten heimlichen Entrückung auf. Und es wird auch klar und deutlich gesagt, dass dies eine Eingebung war von irgendwelcher Seite her. Wir haben das alles in unseren Broschüren niedergelegt, unter anderem auch in unserer Broschüre über das Buch der Offenbarung. Dann wird zum Beispiel gesagt, dass ich nicht die Stimme erheben solle. Ich müsste sanft sprechen, so wie ein sanftes Lamm, mit Liebe und mit Geduld. Und man durfte doch in keinster Weise irgendwie etwas sagen, was irgendwo anrüchig wäre, dass die Leute dann aufgeschreckt werden, das dürfte man doch nicht, und so weiter und so fort. Und Christus aber auch nie auf solche Weise gesprochen. Ja? Was hatte den Pharisäern gesagt? Ihr Schlangengezücht, ihr Heuchler! Und dann war Jesus Christus der Gott des Alten Testamentes. Und Christus ändert sich nicht, er ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Und was hat er seinen Dienern gesagt? Erhebe deine Stimme wie eine Posaune! Und zeige meinem Volk seine Abtrünnigkeit und seine Sünde. Dann wird gesagt, die USA werden in der Bibel nicht erwähnt. Und vorher sind die ganzen Ideen, die wir da jetzt propagieren, total verkehrt. Und dann werden die Ideen erwähnt im gleichen Zusammenhang, die in keinster Weise irgendwo etwas mit der Bibel zu tun haben. Natürlich steht nirgendwo in der Bibel, die USA wird das und das tun. Aber man muss verstehen, natürlich anhand der biblischen Prophezeiungen und der Geschichte, wo sich die USA heute befinden. Und, wichtig, dass sie die Nachfahren des alten Hauses Israel sind. Auch das wird in unserer Literatur klar und deutlich dargelegt. Und natürlich wird es dann viele Prophezeiungen geben, die uns sagen, dass es in der Tat Europa sein wird. Und das werden wir heute näher besprechen. Dass Europa gebraucht werden wird, um die USA anzugreifen, in einem Krieg. Natürlich, wenn man die Prophezeiung nicht versteht, wenn man nicht versteht, wo gewisse Nationen beschrieben sind, dann kann man diese Dinge natürlich auch nicht begreifen. Dann wird auch etwas gesagt von dem Tier in Offenbarung 17 und die Frau, die auf dem Tier sitzt. Und dann wird davon geredet, dass dies Amerika sei oder der Islam sei. Schauen Sie, wir zeigen werden, es geht um eine historische Abfolge von Ereignissen. Jahrhundertelang existierten die bereits, da gab es Amerika noch gar nicht. Also alles dies ist natürlich totaler Unfug. Und dann wird gesagt, dass es keinen dritten Tempel geben wird vor der Wiederkunft Christi und dass der Antichrist, wie er bezeichnet wird, dieser Mann der Sünde, der in Wirklichkeit gar nicht der Antichrist ist, das Tier, sondern der falsche Prophet, wo es heißt, er wird im Tempel Gottes sitzen und von sich vorgeben, Gott zu sein. Ja, das seien so seine Gedanken. Die würden in die Gehirne der Kirchenmitglieder, dem geistigen Tempel, hineinplatziert. Und insoweit sitzt dann der falsche Prophet in den Tempel Gottes. Ich meine, haben Sie einen solchen Hanebüchen büchenden Unsinn schon einmal gehört. Nun, die Bibel zeigt klar und deutlich, wie wir auch wiederum zeigen werden und immer schon gezeigt haben, dass es einen dritten Tempel geben wird. Einen buchstäblichen dritten Tempel. Das Problem ist, dass Menschen verführen, weil sie selbst verführt sind. Und die Bibel sagt uns, je länger das andauert, umso schlimmer wird es werden. Verführen und sie werden verführt. Es ist wichtig, dass sie begreifen, dass sie sich nicht verführen lassen sollen von solchen falschen Ideen. Dass sie in der Erkenntnis, in der Wahrheit Christi wachsen sollen. Und sie müssen auch sehen, wo die Wahrheit verkündet wird. Nicht von solchen selbsternannten, in Anführungszeichen, Propheten, die vielleicht auch noch dann Frauen folgen, die gewisse Dinge lehren, obwohl die Bibel sagt, die haben keinerlei Autorität zu lehren, die sollen still sein. Aber schauen Sie, die Bibel sagt uns auch mit den Worten von Paulus, wie es Luther übersetzt hat, man muss diesen Leuten das Maul stopfen. Und das tun wir in unseren Sendungen. Und es bleibt dann Ihnen überlassen, wem und was Sie glauben wollen. Uns kann es nur darum gehen, Ihnen die Wahrheit zu verkünden. Und Sie können das nachprüfen, Sie sollten es nachprüfen anhand unserer Literatur, anhand unserer Predigten, um zu sehen, wo die Wahrheit verkündigt wird. Und sich nicht irgendwo von solchen Leuten beeinflussen lassen, die die Wahrheit eben nicht verstehen. Vielleicht sogar nicht verstehen wollen. In Offenbarung Kapitel 17, da lesen wir in den Versen 12 bis 14 etwas über 10 Könige, 10 Nationen oder Nationengruppen. Das Wort für König kann sich auch immer auf Königreiche beziehen. Und die werden existieren, wenn Christus zurückkommt. Sie werden sogar gegen ihn kämpfen wollen. Es geht hier, der Zusammenhang macht dies deutlich, um das Tier, auf dem die Frau sitzt. Es geht hier um eine Kollaboration zwischen Kirche und Staat in Europa. Eine gefallene Frau, eine gefallene Kirche, eine Kirche, die von der Wahrheit abgefallen ist. Und dieses Tier hat 7 Köpfe. Und das bezieht sich auf die 7 Wiederauferweckungen, die letzten 7 Wiederauferweckungen des Römischen Reiches. Weil die ersten 3 Wiederauferweckungen, wie wir zeigen werden, nicht von der Kirche dominiert worden sind. Die hatten einen anderen Glauben. Und so lesen wir einmal in Offenbarung Kapitel 17, die Verse 12 bis 14 folgendes. Und die 10 Hörner, die du gesehen hast, denn dieses Tier hatte 7 Köpfe und 10 Hörner. Und diese 10 Hörner werden gleichzeitig existieren, im Zeitpunkt der Wiederkunft Christi. Die 10 Hörner, die du gesehen hast, das sind 10 Könige. Wie Könige werden sie für eine Stunde Macht empfangen, zusammen mit dem Tier. Hier wird das Tier beschrieben als eine Persönlichkeit, eine militärische und wirtschaftliche Persönlichkeit, ein Führer, der noch kommen wird, der sich noch manifestieren wird auf der Weltbühne. Das heißt, diese sind eines Sinnes und geben ihre Kraft und Macht dem Tier. Und die werden gegen das Lamm kämpfen, Jesus Christus. Und das Lamm wird sie überwinden. Denn es ist der Herr aller Herren und der König aller Könige. Und die mit ihm sind, hoffentlich gehören sie dazu, die sind Berufene und Auserwählte und Gläubige. Im Buch Daniel wird wiederum bestätigt, dass diese 10 Könige oder diese 10 Königreiche, eine Gruppe von 10 Nationen oder Nationengruppen, die werden in Daniel 2 mit einem Standbild verglichen, das 10 Zehen hat. Diese 10 Könige, diese 10 Zehen und ihre Königreiche, die werden in dieser Schlacht, von der wir gerade gelesen haben, vor den Toren Jerusalems besiegt und zerschmettert werden. In Daniel 2 und Vers 44 heißt es, in den Tagen jener Könige, dieser 10 Zehen, dieser 10 Hörner, da wird der Gott des Himmels ein Reich erstehen lassen, das in Ewigkeit nicht zerstört werden wird. Ich lese hier einmal von der Menge Bibel. Und dessen Königtum auf kein anderes Volk übergehen wird. Es wird alle jene Reiche zerschmettern und vernichten, selbst aber ewig bestehen. Es geht hier um das Reich Gottes. Es geht darum, dass wenn Christus zurückkommt, um das Reich Gottes zu errichten, dann wird es diese menschlichen Königreiche nicht mehr geben. Die werden nicht mehr toleriert sein, weil die haben nichts als Unheil gebracht über diese Welt seit ungefähr 6000 Jahren. Wir hatten gerade gelesen, Offenbarung Kapitel 17, dass diese 10 Nationen oder diese 10 Könige Macht für eine Stunde empfangen werden, eine sehr kurze Zeit, um sie mit dem Tier zu teilen. Sie werden ja ihre Macht, ihre Autorität dem Tier verleihen. Und sie werden für ihn und mit ihm kämpfen. Und dieses Tier, diese falsche Persönlichkeit, diese militärische Persönlichkeit, die wird von einer religiösen Persönlichkeit begleitet werden, dem sogenannten falschen Propheten. Und dieser falsche Prophet ist der Führer einer weltumspannenden religiösen Organisation, die von sich behauptet, christlich zu sein, die aber heidnische Lehren akzeptiert hat, in sich aufgenommen hat. Und das meiste, was heute in dieser sogenannten christlichen Organisation gelehrt wird, ist heidnischen Ursprungs und hat mit der Bibel rein gar nichts zu tun. Wir lesen im 11. Kapitel des Buches der Offenbarung, dass Jerusalem von den Heiden für 42 Monate, man kann auch sagen 3,5 Jahre, man kann auch sagen 1260 Tage, belagert werden wird. Schauen wir uns dies einmal an, Offenbarung Kapitel 11, die Verse 1 bis 3. Offenbarung Kapitel 11 und die Verse 1 bis 3. Und es wurde mir ein Rohr gegeben, einen Messstab gleich, und mir wurde gesagt, stehe auf und misse den Tempel Gottes, den Altar, und die dort anbeten. Aber den äußeren Vorhof des Tempels lass weg und miss ihn nicht, denn er ist den Heiden gegeben, und die heilige Stadt werden sie zertreten 42 Monate lang. Und ich will meinen zwei Zeugen Macht geben, und sie sollen weissagen 1260 Tage lang, angetan mit Trauerkleidern. Also hier Jerusalem, der Tempel, der wird für 3,5 Jahre, 42 Monate, 1260 Tage den Heiden übergeben werden. Und während dieser Zeit werden die zwei Zeugen predigen. Schauen wir uns einmal Lukas Kapitel 11 an, was über die Zeit der Heiden gesagt wird, wenn die Jerusalem zertreten werden. Lukas 21, die Verse 23 und 24. Wehe aber den Schwangeren und den Stillenden in jenen Tagen, denn es wird große Not auf Erden sein und Zorn über dies Volk kommen, und sie werden fallen durch die Schärfe des Schwertes und gefangen weggeführt unter alle Völker, und Jerusalem wird zertreten werden von den Heiden, bis die Zeiten der Heiden erfüllt sind. Lesen wir gerade in Offenbarung. Für 3,5 Jahre lang werden sie es tun, bis dann die Zeiten der Heiden erfüllt sind. Nun, wenn die zwei Zeugen predigen, wenn alles dies geschieht während dieser 3,5 Jahre, dann werden sich bestimmte Kirchenmitglieder, nicht alle, nur diejenigen, die als würdig erachtet werden, die werden sich an einem Ort der Sicherheit hier auf Erden befinden, um Schutz zu erlangen von Gott, nicht irgendwo im Himmel. Davon sagt die Bibel in keinster Weise etwas. Schauen wir uns Offenbarung Kapitel 12 und Vers 14 an und schauen wir uns an, wie lange sie dort sein werden. Und es wurden der Frau gegeben, die zwei Flügel des großen Adlers, dass sie in die Wüste flöge, an ihren Ort, wo sie ernährt werden sollte, eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit, fern von dem Angesicht der Schlange, Satan, dem Teufel. Die werden also beschützt werden vor Satan, dem Teufel. Der Zeitrahmen für die Aussagen der zwei Zeugen von 1260 Tagen oder 3,5 Jahren stimmt überein. Mit einer Zeit und zwei Zeiten, einer halben Zeit oder 3,5 Jahren Offenbarung 12, Vers 14, wo die Dauer des Verbleibens der Kirchenmitglieder am Ort der Sicherheit beschrieben wird. Nun, man geht hier davon aus, dass gemäß des hebräischen Kalenders ein Jahr mit 360 Tagen gleichgesetzt wird, und dass der Ausdruck Zeit auch Jahr bedeutet. In Daniel Kapitel 4 und Vers 20, da lesen wir in der Lutherbibel 84, die ich hauptsächlich heute benutze. Daniel 4 und Vers 20, es geht hier um den König Nebukadnezar, dass aber der König einen heiligen Wächter gesehen hat vom Himmel herabfahren, der sagte, haut den Baum um und zerstört ihn, doch den Stock mit seinen Wurzeln lasst in der Erde bleiben. Er soll in eisernen und ehernen Ketten auf dem Felde im Gras und unter dem Tau des Himmels liegen und nass werden und mit den Tieren des Feldes zusammenlegen, bis über ihn 7 Zeiten hingegangen sind. Und diese 7 Zeiten, die werden auch zum Beispiel in Vers 29 erwähnt und sie werden auch in Vers 13 erwähnt. Nun, die Elberfelder Bibel übersetzt klar und deutlich 7 Jahre, denn darum geht es. Es wird auch allgemein anerkannt, dass hier mit Zeit, einer Zeit, einem Jahr die Rede ist. Er wollte also und würde also für 7 Jahre bei den Tieren leben. Sein menschlicher Geist würde ihm genommen werden, ein tierischer Geist würde ihm gegeben werden, bis nach diesen 7 Jahren er wieder in die Gemeinschaft der Menschen aufgenommen werden würde. Nun, wie ich sagte, man geht hier davon aus, dass die Bibel von 360 Tagen spricht, oder mit anderen Worten, womit ein Jahr beschrieben wird, oder von einem Monat, der 30 Tage hat. Nun, wenn das aber so deutlich wäre im Hinblick auf die Zukunft, das geht jetzt hier um die Vergangenheit, im Hinblick auf die Zukunft, dann könnte man ja genau ausrechnen, wenn die große Trübsal beginnt, dann weiß man ja genau, aha, jetzt hat die große Trübsal begonnen, jetzt brauche ich nur 3,5 Jahre zu rechnen, dann weiß ich genau, wann Christus zurückkommt. Auf den Tag genau. Aber Christus sagte, niemand kennt den Tag seiner Wiederkehr. Selbst er kennt ihn nicht. Die Engel kennen ihn nicht. Ja, wie ist das dann zu verstehen? Wenn das so klar wäre, dann würde er doch mit Sicherheit wissen, wann er zurückkommt. Nun, das Problem ist folgendes. Die Monate im hebräischen Kalender werden nach dem Mond berechnet. Entsprechend ist ein jüdischer Monat 29 oder 30 Tage lang. 12 Monate bilden ein Jahr, das dementsprechend aus 354 Tagen besteht, eine Differenz von 11 Tagen zum Sonnenlauf. Ein Jahr im jüdischen Kalender kann also 353, 354, 355, 383, 384 und 385 Tage dauern. Gewöhnliche Jahre haben 12 Monate mit insgesamt 354 Tagen. Schaltjahre haben 13 Monate und dauern insgesamt 384 Tage. Monate mit ungeraden Zahlen haben im Normalfall 30 Tage, Monate mit geraden Zahlen haben 29 Tage. Und diese ordentlichen Jahre können sowohl um jeweils einen Tag verkürzt, ein vermindertes Jahr hat 353 oder 383 Tage, als auch um einen Tag verlängert werden. Das muss man halt jetzt beachten, was die Zukunft angeht. Also so einfach auszurechnen und zu sagen, okay, dann weiß ich ja jetzt genau, wann Christus zurückkommt. Das geht eben gerade nicht. Und das bringt mich jetzt zu den 10 Wiederauferstehungen Roms. In Offenbarung Kapitel 13 und Vers 5 kehren wir zum Buch der Offenbarung zurück. Denn wir hatten ja bereits auch in der letzten Predigt gehört, dass es ein Tier geben wird in Offenbarung 13, angefangen in Vers 1, das letztendlich eine Zusammenfassung aller vorhergehenden Weltreiche sein würde, das dann Rom darstellt mit 10 Hörnern, 10 Wiederauferstehungen. Nun, in Offenbarung 13 und Vers 5, da wird über dieses Tier, also über Rom, das sich wieder erheben würde, Folgendes gesagt. Und es wurde ihm ein Maul gegeben, zu reden große Dinge und Lästerungen, und ihm wurde Macht gegeben, es zu tun, 42 Monate lang. 42 Monate. Man kann auch sagen, 1260 Tage. Aber in der Prophezeiung ist ein Tag mehrfach auch mit einem Jahr gleichzusetzen. Wir lesen das auch im Buch Ezekiel in anderen Stellen. Ein Tag gleich einem Jahr. Das würden also dann jetzt 1260 Jahre sein. Und darauf werde ich noch zurückkommen. Aber diese 1260 Jahre, die werden auch auf die Kirche in der Geschichte angewandt, der wahren Kirche, die während dieser Zeit beschützt werden würde, im Untergrund sein würde, die würden weiter bestehen. Christus sagte, die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden können. Offenbarung 12 und Vers 6. Da lesen wir nämlich, Und der Zusammenhang ist, nachdem Christus in den Himmel aufgenommen worden ist, nach seiner Kreuzigung, seinem Tod, seiner Auferstehung, und die Frau jetzt eine Beziehung auf die wahre Kirche, es geht nicht um eine gefallene Frau, es geht um die wahre Kirche, die Frau, die entfloh in die Wüste, wo sie einen Ort hatte, bereitet von Gott, dass sie dort ernährt würde oder auch beschützt würde, überleben würde, 1260 Tage, der gleiche Zeitpunkt wiederum. Also während dieses römische Reich seine Krallen, seine Klauen, seine stampfenden Beine über die Welt ergießen würde, würde die Kirche Gottes beschützt sein. In Offenbarung 13, wie ich sagte, werden 10 Wiederauferstehungen des römischen Reiches beschrieben. Und auf die möchte ich einmal jetzt eingehen, um Ihnen auch zu zeigen, dass rein historisch gesehen schon genau das, was wir sagen, der Wahrheit entspricht. Natürlich entspricht es der Wahrheit aufgrund dessen, was die Bibel sagt. Die erste Wiederauferstehung dieser 10, die geschah durch einen Vandalenkönig, dem sogenannten Geiserich. Der belebte es wieder. Aber schauen Sie, Geiserich war ein Mensch arianischen Glaubens, der sich grundsätzlich vom römisch-katholischen Glauben unterschied. Das ist jetzt wichtig, weil nämlich die Frau in Offenbarung 17, die auf dem Tier reiten würde, das hatte lediglich 7 Köpfe. Die würde reiten auf dem Tier, wenn es die letzten 7 Auferstehungen beschreibt. Weil die ersten 3 Wiederauferstehungen, die wurden nicht von der Frau beherrscht. Die katholische Kirche beherrschte die ersten 3 Wiederauferstehungen nicht. Das waren nämlich alles germanische Völker mit einem anderen Glauben, einem arianischen Glauben, der zum Beispiel die Dreieinigkeit ablehnte. Der lehnte allerdings auch andere Sachen ab, die nicht abgelehnt hätten werden sollen. Die zweite Auferstehung erfolgte unter den Herulern, ein weiterer germanischer Stamm. Die sind in Italien einmarschiert, ihr Anführer war Odoaker und er gab sich selbst den Titel König von Italien. Und er war auch ein Arianer, kein Katholik. Die dritte Auferstehung unter Theoderich, der gehörte zu den Ostgoten, der marschierte nach Italien und im Jahre 493 schlug er die Armee von Odoaker und tötete ihn. Und er wurde dann der offizielle Herrscher Italiens. Und wie ich sagte, auch er und die Ostgoten waren Arianer. Nun, Rom fiel, wie wir wissen, im Jahre 476 nach Christus, aber es heißt, dass das Tier eine tödliche Wunde erhalten würde. Das lesen wir in Offenbarung 13. Und diese tödliche Wunde würde geheilt. Und jetzt, mit der Heilung der tödlichen Wunde und der 4. Wiederauferstehung des Römischen Reiches, würde jetzt die Frau, die gefallene Kirche, auf dem Tier sitzen. Und diese 4. Wiederauferstehung erfolgte unter Justinian, nachdem er mit Hilfe der römisch-katholischen Kirche die ersten 3 Wiederauferstehungen des Römischen Reiches unter arianischen Führern unterdrückt und ausgelöscht hatte. Schauen Sie, im Buch Daniel wird von einem kleinen Horn gesprochen. Dieses kleine Horn, das würde 3 Hörner ausreißen von den 10. Es war die katholische Kirche, die die ersten 3 Wiederauferstehungen des Römischen Reiches unterdrückte, stürzte. In gewissen Ausführungen wird Folgendes hierzu gesagt über den Justinian. Ganz zu Beginn seiner Regentschaft hielt Justinian es für das Beste, gemäß des Gesetzes den Glauben der Kirche an die Dreieinigkeit, ich spreche jetzt von der katholischen Kirche, öffentlich bekannt zu geben und somit allen Ketzern mit entsprechender Strafe zu drohen, die das eben nicht akzeptieren wollten. Die Anerkennung des Heiligen Römischen Stuhles als die höchste kirchliche Autorität verblieb der Eckstein seiner westlichen Strategie. Und jetzt achten Sie einmal, was hier gesagt wird. Wir hatten ja von dem Malzeichen des Tieres gesprochen. Die Idee, dass wenn man das Malzeichen des Tieres nicht annimmt, dann könnte man nicht kaufen oder verkaufen. Das nahm seinen Anfang unter Justinian. Es geht also nicht darum, dass das Malzeichen des Tieres erst in der Endzeit existieren würde. Es hat die ganze Zeit hindurch existiert, seitdem die vierte Auferstehung des ehemaligen Römischen Reiches erfolgt ist. Und hier wird Folgendes gesagt. Es wurde denen, die keine orthodoxen Katholiken waren, verboten zu kaufen und zu verkaufen, das heißt Geschäfte zu tätigen. Tatsächlich mussten diejenigen, die als Heretiker gebrandmarkt wurden, mit dem Tode rechnen. Justinians religiöse Politik spiegelte die kaiserliche Weltanschauung wider, dass die Einheit des Reiches unbedingt eine Einheit im Glauben voraussetzte. Die sieben letzten Wiederauferstehungen, wir zitieren hier aus unserer kostenlosen Broschüre, die 10 europäischen Wiederauferstehungen des ehemaligen Römischen Reiches. Und wir sagen hier, die letzten sieben Wiederauferstehungen des Römischen Reiches werden von der Frau geritten, die eine religiöse Macht darstellt, siehe Offenbarung 17, Vers 3. Bei den ersten drei Wiederauferstehungen war das nicht der Fall. Wie ich eben schon sagte, die ersten drei Wiederauferstehungen geschahen unter Führen einer anderen Religion, des Arianismus, die von der katholischen Kirche als Irrlehre gebrandmarkt wurde, aber die letzten sieben sollten unter Kontrolle und Zustimmung der römischen Kirche geschehen. Die erste der sieben letzten Wiederauferstehungen des Römischen Reiches fand unter Justinian im Jahre 554 nach Christus statt. Auf dieses Jahr müssen wir noch eingehen. 554 nach Christus. Es war hauptsächlich dafür verantwortlich und er war hauptsächlich dafür verantwortlich, dass die barbarischen Stämme ausgelöscht wurden, aber er tat es auf Geheiß einer Reihe von römischen Päpsten. Dem kleinen Horn. Dies wurde die imperialistische Restauration genannt. Im Jahre 554 nach Christus fand diese imperialistische Restauration statt, unter Justinian auf Befehl des römischen Pontifex oder Papstes, insbesondere Papst Pelagius, und in einem geringen Ausmaße auch durch den vorherigen Papst Vigilius. Hier haben wir jetzt die absolute Kollaboration zwischen Kirche und Staat, die, und wenn ich jetzt von Kirche spreche, spreche ich jetzt nicht von der wahren Kirche, ich spreche von der römisch-katholischen Kirche. Und die würde andauern, die würde fortbestehen, die würde auch bis zum Zeitpunkt der Wiederkunft Jesu Christi bestehen und bestehen bleiben, wie wir sehen werden. Kommen wir zu der fünften Wiederbelebung oder Wiederauferstehung des ehemaligen Römischen Reiches. Die geschah unter Karl dem Großen, der vielleicht der berühmteste aller europäischen Kaiser war. Er wiederbelebte das ehemalige Römische Reich und er wird als der Vater Europas von vielen angesehen. Er regierte über das wiedervereinigte Königreich von 771 bis 814 und er machte es zu seinem Ziel, das gesamte deutsche Volk in einem großen christlichen Reich zu vereinigen. Und so verfolgte er die Heretiker, so verfolgte er die Heiden, wie zum Beispiel die heidnischen Sachsen, die zunächst einmal sich nicht dem christlichen Glauben, wie er jetzt propagiert wurde, anschließen wollten. Die hat er entweder massakriert oder dazu gezwungen, sich taufen zu lassen, um sich dann zum Christentum, zum sogenannten Christentum zu bekehren. Und da konnten sie auch kaufen und verkaufen, hatten sie das Malzeichen des Tieres angenommen. So wurde das westliche Reich, welches für einige Zeit eingeschlafen war und er in das östliche Reich von Konstantinopel mit aufgegangen war, wieder in der Person von Karl dem Großen zum Leben erweckt. Er wurde im Jahre 800 nach Christus von Papst Leo III. Zum Kaiser gekrönt. Und er wird von vielen Gelehrten als der Vater des Heiligen Römischen Reiches betrachtet. Jetzt wird es das Heilige Römische Reich genannt. Warum? Weil die Kirche, die katholische Kirche, mit dem Reich kollaborierte. Die Frau saß jetzt auf diesem Reich und es wurde jetzt in Anführungszeichen heilig genannt. Jetzt kommt es zur sechsten Wiederauferstehung. Die sechste Wiederauferstehung des Heiligen Römischen Reiches geschah unter Otto dem Großen im Jahre 962 nach Christus und er nahm den Titel Imperator et Augustus an. Imperator et Augustus in Rom. Er regierte bis zu seinem Tode 973. Unter ihm wurde Deutschland im 10. Jahrhundert die größte Nation in Europa. Otto der Große war der erste heilige römische Kaiser deutscher Nation. Unter ihm war natürlich auch das Mahlzeichen eine Notwendigkeit. Ich möchte kurz noch einmal auf das Mahlzeichen eingehen. Ich hatte es in der letzten Sendung bereits gesagt, in der letzten Predigt, aber wir wissen, dass es um die Tatsache geht, dass der Sabbat und die heiligen Tage gehalten werden müssen von wahren Christen. Das Mahlzeichen verbietet dies. Das Mahlzeichen sagt, ihr müsst an diesen Tagen Kommerz betreiben. Ihr dürft den Sabbat und die heiligen Tage nicht halten. Stattdessen müsst ihr andere Tage halten, wie Weihnachten, wie Ostern, wie Halloween, der Neujahrstag. Aber das Mahlzeichen des Tieres ist auch noch mehr als lediglich das Halten des Sabbats und der heiligen Festtage. Aber alles dies, was ich jetzt sage, steht mit dem Halten dieser Tage in Verbindung. Es geht darum, dass es eine Philosophie bezeichnet, die der wahren Anbetung Gottes absolut entgegengesetzt ist. Wie ich sagte, dazu gehört natürlich die verbindliche und gesetzlich vorgeschriebene Feier der heidnischen religiösen Feiertage wie Sonntag und so weiter und so fort. Und die Ablehnung des Sabbats und der heiligen Festtage, wie zum Beispiel des Laubhüttenfestes. Und machen wir uns nichts vor. Diese Ablehnung, dieses Mandat des Staates, zum Beispiel das Laubhüttenfest nicht halten zu dürfen während der gesamten Zeit von 7 Tagen, das besteht heute schon. Unsere Kinder wird verwehrt, an diesen Tagen nicht die Schule zu besuchen. Sehen wir deutlich, wie hier das Mahlzeichen des Tieres in Deutschland bereits schon wieder in krassester Form Anwendung findet? Es beinhaltet dieses Mahlzeichen zahlreiche menschliche und gottlose Konzepte, wie das Kämpfen im Krieg, wie die Unterstützung und das Annehmen einer Religion, die einen falschen Jesus predigt, ein falsches Evangelium verkündet, die Dreieinigkeit lehrt. In gewisser Weise ist das Mahlzeichen des Tieres die politische, die wirtschaftliche, die religiöse, die militärische Umsetzung der Herrschaft des modernen babylonischen Systems mit seinen menschlichen Konzepten, die im Widerspruch zur Wahrheit Gottes stehen. Aber wie gesagt, das hat es schon seit Justinian gegeben. Dieses System hat es schon seit Justinian gegeben. Mit anderen Worten, die Idee, dass das Mahlzeichen des Tieres, das sei irgendwo so ein Computerchip, der wird eingepflanzt, das sei jetzt das Mahlzeichen des Tieres und die Zahl sei 666, schauen Sie. Damals unter Justinian, unter Karl dem Großen, außer dem Großen und so weiter und so fort, da gab es noch keine Computerships. Kommen wir zur siebten Wiederauferstehung des Römischen Reiches unter Karl dem V. von Habsburg. Er wurde von Papst Clemens dem VII. Im Jahre 1530 zum Heiligen Römischen Kaiser gekrönt. Und Deutschland konnte wieder, wie es ein Autor sagte, mit seiner früheren Autorität in Europa sprechen, wie es unter Otto dem Großen geschehen war. Karl V. regierte über ein Reich, das die Sonne niemals untergehen sah. Der berühmte Ausspruch, in seinem Reich ging die Sonne nicht unter. Warum? Weil wenn die Sonne hier unterging, ging sie dort auf und das Reich war so groß, dass das alles mit umfasste. Sein Reich war eine einzige christliche Gemeinschaft, christlich im Sinne von katholisch, die die geistliche Autorität des Papstes anerkannte. Intern festigten die Habsburger ihre Herrschaft und stellten die Vormachtstellung der römisch-katholischen Kirche wieder her. Und nebenbei gesagt gibt es heute auch noch Nachfahren der Habsburger. Ein Sohn von Otto von Habsburg macht in letzter Zeit wieder von sich reden. Das bringt mich zur achten Wiederauferstehung. Denn nicht allein Franzosen, auch mehr und mehr Europäer sahen das Reich von Napoleon I. in der Kontinuität des Römischen Reiches wie des Karolingerreiches unter Karl dem Großen. Napoleon glaubte, Karl der Große zu sein. Vielleicht seine Wiedergeburt. Er schrieb im Jahr 1806, ich bin Karl der Große, je suis Charlemagne. Ein neuer Charlemagne, aus Frankreich her regierend, übernahm die Autorität über das westliche Deutschland. Nach seiner Krönung durch den Papst im Jahr 1804 krönte Napoleon sich selbst im Jahr 1806, indem er die Krone von dem Papst wegnahm, sich selbst aufs Haupt legte. Dieses Mal krönte er sich mit der eisernen Krone der Lombardei. Als einer der großen historischen Symbole Europas ist diese Krone vorab von Karl dem Großen, Otto dem Großen und anderen europäischen Herrschern getragen worden. Nun, heute gibt es eine Persönlichkeit, die scheinbar meint, sie sei Barbarossa, der Kaiser, der gestorben ist, aber angeblich schläft. Und einige sagen zumindest, diese Persönlichkeit in Deutschland wird mit diesem Barbarossa in Verbindung gesetzt, dass nach der Legende der Barbarossa wieder auftreten würde. Nun, Napoleons Reich zerfiel im Jahre 1814. Da wurde nämlich der Napoleon gestürzt. Seine Kaiserwürde wurde ihm da offiziell aberkannt. 1814, das ist interessant. Warum ist das interessant? Nun, wir hatten ja gelesen, dass das Reich für 1260 Tage oder Jahre in der Prophezeiung existieren würde, herrschen würde, über die Christen herrschen wollte, aber die wurden beschützt von Gott. Von der Heilung dieser Restauration unter Justinian im Jahre 554 bis nach 1814 sind es genau 1260 Jahre. Zufall? Zufall? Meinen Sie wirklich? Kommen wir zur 9. Wiederauferstehung. Technisch gesehen fand sie unter Benito Mussolini statt. Aber natürlich wurde er in großem Umfang von Adolf Hitler unterstützt. Mussolinis Traum eines neuen römischen Reiches führte zur Eroberung Äthiopiens durch ihn. Nach dem Sieg Italiens in Äthiopien verkündigte Mussolini nunmehr, dass unter ihm eine weitere Wiederauferstehung des römischen Reiches erfolgt sei. Mussolinis Wiederaufbau eines römischen Reiches wurde durch den monumentalen Bau der Straße Via del Fori Imperiali gefeiert. Und am 11. Februar 1920 unterzeichnete er ein Konkordat und einen Vertrag mit der römisch-katholischen Kirche. Dieser sogenannte Lateranvertrag regelte, dass die katholische Religion als Staatsreligion in Italien eingeführt wurde. Und Mussolini wurde in der Tat von vielen als Gott oder als Gottheit verehrt. Natürlich unter seiner Herrschaft und natürlich auch unter der Herrschaft von Adolf Hitler konnten wahre Christen natürlich den Sabbat und die heiligen Festtage nicht in der Weise halten, dass sie bekannt wurden. Sie mussten das dann im Untergrund tun. Wiederum das Mahlzeichen war wiederum gegeben. Die 9. Wiederauferstehung war die vergleichsweise unbedeutende italienisch-deutsche Wiederauferstehung unter Mussolini und Hitler. Ich sage das, weil es hieß ja, das Römische Reich würde erst einmal diese 42 Monate herrschen, aber dann würden ja noch zwei weitere Wiederauferstehungen kommen, die eine unter Mussolini und Hitler und dann noch eine letzte. Aber es würde hier eine zeitliche Pause entstehen in Offenbarung Kapitel 17, die Verse 10 und 11, da heißt es nämlich wie folgt. 5 sind gefallen, die 5 Wiederauferstehungen des Heiligen Römischen Reichs, mit anderen Worten, wo die Kirche, die katholische Kirche über sie herrschte. 5 sind gefallen, einer ist da, das war jetzt der Zeitpunkt von Hitler und Mussolini, der andere ist noch nicht gekommen, nein, er wird jetzt kommen, er ist jetzt dabei zu kommen. Und wenn er kommt, muss er eine kleine Zeit bleiben. Und das Tier, das gewesen ist und jetzt nicht ist, Zunächst hieß es, er ist da, und dann heißt es, ist aber nicht da. Das ist der achte, das ist einer von den sieben und führt in die Verdammnis. Nun, von den achten und so weiter werde ich noch etwas später sagen, aber hier geht es zunächst einmal darum, dass obwohl diese Wiederauferstehung unter Hitler Mussolini existierte, und sie existierte zu dem Zeitpunkt, als Gottes Kirche unter der Leitung von dem jetzt verstorbenen Herbert W. Armstrong diese Prophezeiung erkannte, in dem Zeitpunkt war sie auf der einen Seite da, diese letzte oder vielmehr diese neunte Wiederauferstehung, und wiederum auch nicht da. Sie war eine vergleichsweise unbedeutende Wiederauferstehung, wenn man es vergleicht mit den Wiederauferstehungen zuvor und auch mit der, die noch kommen wird. Also im Vergleich zu diesen war sie unerheblich und unbedeutend, sodass sie als nicht existierend charakterisiert wurde. Sie ist da und, nicht, und ist doch nicht da. Aber dann kommt es zur zehnten Wiederauferstehung. Und die ist dabei, sich zu formieren. In Europa. Alle diese Wiederauferstehungen fanden ja auch in Europa statt. Also mit anderen Worten, die Idee, das spielt irgendwo mit Amerika hinein oder mit dem Islam im Nahen Osten. Nein, Europa. Und diese zehnte Wiederauferstehung wurde eigentlich und wird eigentlich und ist eigentlich von der römischen Kirche initiiert worden. Dieser europäische Einigungsprozess ist in gewissem Maße durch die römische Kirche die ganze Zeit hindurch beeinflusst worden. The Telegraph schrieb im Jahr 1991 folgendes. Der gemeinsame Markt selbst begann unter der Inspiration katholischer Politiker wie Adenauer von Deutschland, Paul Henry Spaak, Jean Monnet und Robert Schuman. Sie alle wurden sehr von den katholischen sozialen Lehren beeinflusst. Monnet glaubte an die katholische Vision, dass Europa ein Bundessuperstaat werden sollte. Und wir sprechen auch heute nach wie vor von dem Superstaat von Europa. The Financial Times schrieb am 22. Mai 1995, dass die Idee eines vereinten Europas als ein buchstäblich katholisches Konzept verstanden wird. Nun, wir verstehen, es geht zunächst einmal um die Einigung Europas. Heute besteht Europa, die EU, aus 27 Mitgliedstaaten, aber letztendlich werden sich daraus 10 Nationen oder Nationengruppen herauskristallisieren, das sogenannte Kerneuropa, das Europa mit den zwei Geschwindigkeiten, und das sind diese 10 Hörner, diese 10 Zehen. Die werden aus diesem Europa herauskommen und werden dann ihre Macht und ihre Autorität im Tier übergeben. Aber fahren wir zunächst einmal mit der Einigung Europas fort. Die muss ja zunächst einmal erfolgen, damit es dann zu einem Kerneuropa kommen konnte. Die Kernmitgliedstaaten von Europa werden militärisch immer stärker werden. In Daniel Kapitel 2, und so ist es natürlich auch kein Zufall, dass man immer mehr und mehr von der Wiederbelebung der Armee hört, gerade auch in Deutschland, und von der Idee, eine europäische Armee zu schaffen, aber letztendlich von natürlich führenden Nationen. Und Sie können sich dann vielleicht überlegen, wer zu diesen 10 Nationen und Nationengruppen gehören mag. Mit Sicherheit werden es Italien sein, werden es Deutschland sein, aber wahrscheinlich gerade nach Frankreich und andere Mitgliedstaaten. Aber in Daniel Kapitel 2 und Vers 41 und 42 heißt es dann wie folgt. Dass du aber die Füße und Zehen, teils von Ton und teils von Eisen gesehen hast, bedeutet, das wird ein zerteiltes Königreich sein. Doch es wird etwas von des Eisens Härte darin bleiben, wie du ja gesehen hast, Eisen mit Ton vermengt. Es wird also militärisch eine große Auswirkung haben. Und dass die Zehen an seinen Füßen teils von Eisen und teils von Ton sind, bedeutet, zum Teil wird es ein starkes und zum Teil ein schwaches Reich sein. Es wird stark sein militärisch, aber es wird aber auch schwach sein oder zerbrechlich im gleichen Zeitpunkt. Und das liegt daran, dass da Unterschiede bestehen. Selbst unter diesen Kernnationen, da haben die so gewisse verschiedene Ideen. Und diese verschiedenen Ideen werden natürlich sozial gesehen das Reich schwächen, aber militärisch gesehen wird es sehr stark sein. Und jetzt kommt das kleine Horn zum Tragen. Die katholische Kirche, die hinter dem Ganzen gestanden hat und steht. Im Jahre 76 wurde der wöchentliche Kalender in Europa geändert. Mit der Auswirkung, dass der Sonntag auf einmal der letzte Tag der Woche geworden ist, obwohl natürlich der Sonntag nie der letzte Tag der Woche war. Der Sonntag war immer der erste Tag der Woche. Der Sabbat war der letzte Tag der Woche, der siebte Tag der Woche. Aber das hat jetzt das kleine Horn geändert. Und die meisten Menschen haben sich täuschen lassen, verführen lassen, zu glauben, dass der Sabbat eigentlich der Sonntag sei. Mit anderen Worten, der Sonntag sei der wöchentliche Sabbat. Und natürlich die Idee, dass jetzt auch einmal auch auf den Kalendern der Sonntag als der letzte Tag der Woche bezeichnet wird, hat diese Verführung dann noch verstärkt. Es war das kleine Horn, das maßgeblich für die Änderung der Gesetze hinsichtlich der heiligen Tage verantwortlich war. Und was heißt es? Und wie wird es gesagt in der Bibel, im Buch Daniel? Das kleine Horn wird sich unterstehen, Zeit und Gesetz zu ändern. Das Gesetz über die heiligen Zeiten Gottes. Und deshalb offenbart die Bibel, dass die letzte Wiederauferstehung des ehemaligen heiligen Römischen Reiches in Europa wiederum von der Kirche in Rom geleitet werden wird. Die Bibel spricht verschiedentlich an verschiedenen Stellen von der Himmelskönigin, die angebetet wurde. Das damals war das schon der Fall unter Jeremia. Das können Sie in Kapitel 7, Vers 18 nachlesen. Die Zeit will ich mir jetzt nicht nehmen. Und auch an verschiedenen anderen Stellen. Nun, die Heilige Schrift verdammt natürlich solche Praxis. Und dann wird auch das Babylon, das alte Babylon, sowohl als auch das moderne Babylon, als eine Königin beschrieben. Offenbarung Kapitel 18, Vers 7 wird zum Beispiel eine solche Stelle angeführt. Was hat das jetzt mit der letzten Auferstehung des Römischen Reiches zu tun, dieses heiligen Römischen Reiches? Nun, es ist kein Zufall, dass das Design der europäischen Flagge von einem Bildnis der Jungfrau Maria inspiriert worden ist. Und diese Jungfrau Maria, angeblich ist sie ja in den Himmel gefahren, obwohl die natürlich tot im Grabe liegt. Und sie war auch keine Jungfrau Maria mehr, nachdem Christus geboren worden ist. Sie hat dann weitere Kinder gehabt, aber die katholische Kirche geht davon aus, sie blieb ewig eine Jungfrau. Und sie wird natürlich von den Katholiken, direkt oder indirekt, als unsere Mutter bezeichnet. Sie hat die Titel auch von Himmelskönigin, unsere Dame und auch die Königin Europas, bezieht sich auf Maria. In Offenbarung Kapitel 13 lesen wir, auch das hatten wir bereits erörtert, dass es Satan ist, der dem Tier die Macht geben wird. Sowohl dem System des Römischen Reiches, das sich immer und immer wieder erneuern würde, als auch dem endzeitlichen Führer. Und dass der falsche Prophet die Nation, die er verführt, veranlassen wird, das Tier anzubeten. Ja, das Tier wird in der Tat angebetet werden. Offenbarung 14, Vers 9 sagt uns dies. Nun, dies erinnert uns an vergangene griechische, römische und europäische Führer, die buchstäblich angebetet worden sind, als Gott oder Gottheit verehrt worden sind. Und das wird sich ebenfalls für den letzten militärischen Führer bewahrheiten. Hitler war bekanntlich von vielen als ein Messias angesehen worden, als der Messias, der Befreier, der Erretter. Und andere Persönlichkeiten wie Karl der Große, Otto der Große, Napoleon und Mussolini, die wurden ebenfalls in gewisser Weise vergöttert. Wie wir ja gehört hatten, Mussolini wurde als Gott verehrt. Das gleiche galt für diese anderen Führer. Und einige haben sich sogar als die Nachfahren von diesen Führern betrachtet, wie Napoleon, der von sich vorgab und glaubte, die Wiedergeburt von Karl dem Großen zu sein. Wir lesen, dass das endzeitliche Tier, jetzt gehe ich von diesem Führer aus, der Persönlichkeit, er wird für eine Weile einen fremden Gott anbeten, einen fremden Gott, den seine Väter nicht gekannt haben. Nun, das liegt daran, dass er scheinbar glaubt, dass der falsche Prophet eine Göttlichkeit sein würde. Nun, das Tier würde selbst angebetet werden als Gott von den Menschen, aber das Tier selbst würde scheinbar sich an den falschen Propheten wenden, der auch immer wieder ihn inspirieren würde, gewisse Dinge zu tun, zum Beispiel auch im Nahen Osten einzufallen. Und er betrachtete ihn wohl auch und wird ihn auch wohl als einen Gott betrachten. Und wir lesen im 2. Thessalonikerbrief, in Kapitel 2, dass dieser falsche Prophet, denn um den geht es hier, den Mensch der Sünde, den Mensch der Bosheit, den Mensch der Gesetzlosigkeit, wie es alles übersetzt werden kann, er wird sich in den Tempel Gottes setzen. Er wird von sich vorgeben, Gott zu sein. Wir lesen, dass er den Gräuel der Verwüstung an heiliger Stätte aufstellen wird, wie es heißt, wo er nicht soll. Die heilige Stätte, natürlich geht es hier um den Tempel. Er wird ebenfalls dafür verantwortlich sein, dass das Tier seinen Ideen folgt. Möglicherweise sogar ein Standbild an heiliger Stätte aufstellen wird, das redet, das die Menschen dazu bringen wird, entweder ihm und dem falschen Propheten zu folgen, das Mahlzeichen des Tieres anzunehmen und so weiter und so fort, oder getötet zu werden. Alles dies setzt klar und deutlich einen buchstäblichen Tempel voraus. Es kann nicht um einen geistlichen Tempel gehen, es geht um einen buchstäblichen Tempel. Wir hatten ja auch bereits gelesen, dass der Tempel ausgewertet werden soll, ausgemessen werden soll. Das kann man einfach nicht so figurativ ablehnen und sagen, ach, das geht nur um den geistlichen Tempel der Kirche. Es macht absolut keinen Sinn, es so zu sehen. Nun kehren wir zur Offenbarung 17 und Vers 11 zurück. Das hatten wir eben gelesen. Ich lese es jetzt noch einmal. Und jetzt gehe ich mal auf die 8 ein. Es geht ja hier um eine Zahl 8. Offenbarung 17, Vers 11, da heißt es, und das Tier, das gewesen ist und jetzt nicht ist, das ist der 8. und ist einer von den 7, führt in die Verdammnis. Was ist jetzt damit gemeint? Nun, die New Anger Bible Handbook-Aussage hört sich wie folgt an. Der letzte Herrscher des wiederauferstandenen Reiches ist festgelegt. Was das Tier betrifft, das gewesen ist und jetzt nicht ist, das wiederauferstandene Reich, ist es sogar, wie der Kommentar sagt, oder er selbst, der persönliche Tierherrscher, der nun in Sicht kommt. Er ist der 8. und ist einer von den 7, von den 7 Wiederauferstehungen. Und er fährt in die Verdammnis. Dieser teuflische Kopf, in Worten, jetzt ist die Rede hier von dem Führer, ist einzigartig. Er herrscht über einen Verband von 10 Königreichen. Das war seit der imperialistischen römischen Regierung nicht mehr der Fall. Und er führt Krieg gegen das Lamm. Er zusammen mit den 10 Nationen. Und zwar in einem gigantischen Kampf um die Oberherrschaft über die gesamte Welt, schreibt der Kommentar. Und die Nelson Study Bible erklärt, das Tier bezieht sich auf den 7. König, hat aber ebenfalls eine eigene Identität. Wir sehen, er ist dann quasi so der 8., in anderen Worten anders als die anderen, aber er ist natürlich Teil der 7 Wiederauferweckungen, die das heilige Römische Reich beschreiben. Nun, wie wir bereits gesehen haben, und ich möchte die Stelle noch einmal vorlesen, damit es deutlich wird, in Offenbarung Kapitel 16 und Vers 13, da wird klar und deutlich gesagt, dass das Tier dämonisch besessen sein wird. Offenbarung 16 und Vers 13, da heißt es, und ich sah aus dem Rachen des Drachen, Satan dem Teufel, und aus dem Rachen des Tieres und aus dem Munde des falschen Propheten 3 unreine Geister kommen, gleich Fröschen. Es sind Geister von Teufeln, die tun Zeichen und gehen aus zu den Königen der ganzen Welt, um sie zu versammeln zum Kampf am großen Tage Gottes des Allmächtigen. Also scheinbar wird auch das Tier eine gewisse Macht haben, Zeichen zu tun. Aber hauptsächlich ist es der falsche Prophet, der immer und immer wieder insoweit beschrieben wird, dass er die Zeichen tut, mit denen er die Menschen verführte, dass sie dem Tier nachlaufen. Es ist eine historische Tatsache, dass Adolf Hitler von Dämonen besessen war. Ich habe hier ein interessantes Buch, Die Nazis und der Okkultismus, The Nazis and the Occult. Und dieses Buch gibt uns viele, viele verschiedene Beispiele von der Besessenheit von Adolf Hitler und was er alles unter okkultem Einfluss getan hat. Das ist sehr wichtig zu begreifen, denn so etwas wird wieder geschehen. So etwas wird wieder geschehen und in noch weitaus größerem Maße. Ein Buch mit dem Titel Nazi Germany, A New History, das habe ich hier auch, von Klaus Fischer. Dieses Buch ist vielleicht mit eines der besten Bücher, die ich gelesen habe, die sich um die Nazi-Herrschaft dreht und drehen. In diesem Buch sagt er eine Menge aus über das persönliche Leben von Adolf Hitler. Er beschreibt hierin eine Begebenheit, als Hitler fast 17 Jahre alt war, und zwar wie folgt, und ich zitiere, habe ich das aus dem Englischen ins Deutsche übertragen. Sein einziger Freund in Linz, da war er damals noch, in Österreich, Gustl Kubizek, berichtet, dass Adolf es genoss, ihm Vorträge zu halten, während die beiden Freunde durch einsame Felder zogen, wobei er seine Reden mit heftigen Bewegungen und lebhafter Gestik unterstrich. Er war 17 Jahre alt, als dies geschah. Eines Nachts, nachdem Hitler sich Wagners Rienzi angehört hatte, oder Rienzi, ich kenne mich so mit Wagner nicht unbedingt aus, da führte Hitler seinen Freund auf die Spitze eines steilen Hügels, wo er begann, in fieberhafter Aufregung mit einer seltsam kratzigen Stimme zu sprechen, einer Stimme, die nicht ihm zu gehören schien. Laut Kubizek schien Hitler von seinem eigenen Dämon besessen zu sein. Er schreibt allerdings Daemon, so D-A-E-M-O-N, aber es ist nichts weiter als ein Dämon in der griechischen Mythologie. In einem Zustand kompletter Ekstase und Verzückung übertrug er den Charakter von Rienzi oder Rienzi mit fantasievoller Kraft auf die Ebene eigener Ambitionen. Das war das erste Mal, dass Kubizek diese Seite in Hitlers Persönlichkeitsentwicklung festgestellt hatte. Adolfs Glaube, dass er ausgesondert worden war, in der Weltgeschichte eine Rolle der Vorsehung zu spielen, muss für seinen jungen Freund seltsam geklungen haben. Nun, das ist gar nicht so außergewöhnlich. Es gibt ja heute auch Leute, die meinen, sie seien von der Vorsehung ausersehen worden, um gewisse prophetische Dinge zu tun. Ich denke, sie meinen wohl auch, wie ich, dass es jemanden gibt, der das auch mehr und mehr gesagt hat. Und ich denke, diese Person wird auch gewisse Dinge erfüllen müssen, die anhand der Bibel vorausgesagt worden sind. Das heißt nicht, dass diese Person eine gerechte Person sein muss. Das heißt nicht, dass die Dinge, die er erfüllen muss, gerechte, gottgewollte Dinge sind. Aber es sind Dinge, die sich erfüllen müssen, weil sie eben prophetisch gesehen vorausgesagt worden sind. Der Autor Klaus Fischer schreibt dann, es ist bekannt, dass Hitler glaubte, er besitze die seltene Gabe von prophetischer Vorsehung und einige äußerst wichtige Entscheidungen basierten auf dieser mutmaßlichen Einsicht. Er spürte unsichtbare, dämonische Kräfte überall um sich herum. Es wird auch berichtet in diesem Buch über den Okkultismus und die Nazis, dass man Unterseeboote fand. Man hat dann gemeint, oh, das müssen Spione sein, die einem denen das mitgeteilt haben, amerikanische Unterseeboote. Aber es waren keine Spione, also keine amerikanischen Spione, die in Deutschland tätig waren. Es war dämonische Eingebung. Die konnten diese Unterseeboote lokalisieren und dann vernichten. Es wurde auch gesagt, dass damals alle diese Kräfte in Indien, diese Kräfte, die die Gurus hatten, die hatten die Gurus verlassen. Die hatten auf einmal keine Kräfte mehr. Und dann wurden sie einmal gefragt, ja, wieso kommt das denn? Und dann sagten sie, ja, alle unsere Kräfte sind nach Europa gezogen. Nun, es heißt hier, Hitlers Antisemitismus, so erzählt uns Fischer, überschritt jegliches Vorurteil. Es war eine Art Psychopathologie, die denselben Rang einzunehmen hat in der Geschichte der menschlichen Rasse wie der Hexenkult und die Dämonenlehre. Nun, Hitler machte eine bemerkenswerte Aussage im Jahre 1938, als der britische Premierminister Neville Chamberlain bekannt gab, dass er ihn besuchen wollte. Es heißt in diesem Buch, am 13. September schickte Chamberlain ein Telegramm an Hitler und schlug ein persönliches Treffen mit dem Führer vor, in der Hoffnung, eine friedliche Lösung für die tschechoslowakische Krise zu finden. Die Aussicht, von einem britischen Premierminister besucht zu werden, der 20 Jahre älter war als er, und nebenbei gesagt hatte Hitler auch eine gewisse Bewunderung, möchte ich einmal sagen, für das britische Volk, weil er sie als Teil der germanischen Herrenrasse bezeichnete. In jedem Fall heißt es hier, der seinen ersten Flug machte, um ihn zu sehen, das sprach Hitlers Eitelkeit immens an. Ich bin vom Himmel gefallen, rief er, Berichten zufolge aus, nachdem er Chamberlains Telegramm erhalten hatte. Warum ist das jetzt interessant? Nun, in der deutschen Sprache gibt es diesen Ausdruck nicht. Ich bin vom Himmel gefallen. Man kann sagen, ich bin aus allen Wolken gefallen. Das würde bedeuten, man ist total überrascht worden. Aber ich bin vom Himmel gefallen, das war etwas, was man damals gar nicht kannte, was man heute auch nicht kennt. Aber interessant ist es schon, denn es gibt ein Wesen, das vor vielen, vielen Jahren vom Himmel gefallen ist. Und Christus spricht davon. In Lukas Kapitel 10 lesen wir einmal Vers 18. Lukas Kapitel 10 und Vers 18. In Vers 17 lesen wir, dass die Jünger, die ausgesandt worden waren, die kamen voll Freude zurück und sprachen, Herr, auch die bösen Geister sind uns untertan in deinem Namen. Und einige meinen auch heute, sie würden im Namen Jesu Christi agieren und handeln. Sie sagen, wir haben doch in deinem Namen Dämonen ausgetrieben, in deinem Namen haben wir das Evangelium verkündigt. Und Christus wird ihnen sagen, ich kenne euch nicht. Wo seid ihr her? Ich kenne euch nicht. Weicht von mir, die ihr das Gesetz übertretet, das Gesetz Gottes. Aber hier geht es weiter. In Vers 18. Und er sprach zu ihnen, ich sah den Satan vom Himmel fallen wie einen Blitz. Er sagte hier, freut euch nicht darüber, dass ihr über die Dämonen herrschten, damaligen Zeitpunkt, sondern freut euch darüber, dass eure Namen im Himmel eingetragen sind, im Buch des Lebens, denn dann werdet ihr das ewige Leben erlangen. Aber in dem Zusammenhang sagte er, ja, ich sah sogar den Satan vom Himmel fallen wie einen Blitz. Und es heißt ja auch im Buch der Offenbarung, dass er erneut eine Rebellion gegen Gott anzetteln wird mit seinen Dämonen, die ihm unterstehen, einen Aufstand. Und er wird dann erneut vom Himmel auf die Erde heruntergeschleudert werden. Dann heißt es, er hat einen großen Zorn, weil er nur eine kurze Frist hat, eine kurze Zeit, um sein Teufelswerk zu vollenden. Sprechen wir ein wenig von dem Teufelswerk von Adolf Hitler. Der französische Botschafter würde später über Hitler Folgendes sagen. Derselbe Mann in der Erscheinung gutmütig und sensibel hinsichtlich der Schönheiten der Natur, welcher am Kaffeetisch vernünftige Ansichten zur europäischen Politik äußerte, und ich möchte hinzusetzen, der auch sehr von Frauen irgendwie bewundert wurde, weil er eine sehr anzügliche Persönlichkeit hatte. Und man hat ja auch Videos gesehen von ihm, Aufnahmen, wo er in keinster Weise als der erschien, der er mitunter war, da heißt es hier, der war auch in der Lage, zur wildesten Raserei, zu den brutalsten Jubelausbrüchen, zu den ekstatischsten Ambitionen. Eines ist sicher, er war kein normales Wesen. Im Gegenteil, er war eine krankhafte Persönlichkeit, ein halb Wahnsinniger, ein besessener Mann. Ein besessener Mann. Und das war er wirklich. Er nannte zum Beispiel seinen Einmarsch in Polen Teufelswerk. Warum würde er das so bezeichnen, wenn er nicht erkannt hätte, dass in der Tat er vom Teufel beeinflusst war, diese Dinge zu tun? Als alles vorüber war, da wurde das deutsche Volk in folgendem Zustand zurückgelassen. Ich zitiere erneut. Deutsche, die nun von dem Bann erlöst waren, waren sprachlos darüber, was mit ihnen geschehen war. Karl Jaspers, Professor der Philosophie, hat dieses alles gut zusammengefasst, als er Folgendes schrieb. Während der letzten 12 Jahre ist mit uns etwas geschehen, das so aussieht, als wären wir zu total neuen Wesen ummodelliert worden. Um dieses bildlich darzustellen, Teufel haben Hiebe auf uns regnen lassen und haben uns hinweggefegt, zusammen mit ihnen in ein Chaos hinein, welches uns jegliche Sicht und des Hörens beraubt hat. Wir haben so etwas wie die hexerische Verrücktheit des späten Mittelalters erfahren. Und das ist genau das, was damals geschehen war. Das ist genau das, was wieder geschehen wird. Nur diejenigen, die in der Tat von Gott berufen sind, sogar deren Namen im Buch des Lebens im Himmel niedergeschrieben sind, die werden überhaupt in der Lage sein, das Tier zu erkennen, wer und was das Tier ist. Werden in der Lage sein, die biblischen Prophezeiungen zu verstehen. Werden in der Lage sein, zu erkennen, hier geht es in der Tat um Wiederauferstehung des ehemaligen Römischen Reiches und die letzten 7 unter der Beeinflussung der katholischen Kirche. Die anderen, die werden irgendwelche merkwürdigen Dinge davon sich geben. Und sie müssen aufpassen, dass sie sich nicht von denen verführen lassen, dass sie nicht meinen, die hätten irgendwo etwas erkannt, was die Kirche des ewigen Gottes nicht erkannt hat. Dass es da auch andere Interpretationen gibt, die möglich sind, um diese Dinge zu erklären. Und es gibt sehr viele Interpretationen, die sind aber alle verkehrt, wenn sie nicht mit dem übereinstimmen, was die Bibel lehrt. Und die Bibel lehrt es klar und deutlich. Das Tier in Offenbarung 13 ist klar und deutlich identifiziert worden als das Römische Reich, das wiederbelebte Römische Reich, das gefallen war, wie es im Buch Daniel beschrieben steht. Und es würde 10-mal sich erheben. Und wir haben die 10 Wiederauferstehungen heute besprochen. Das können Sie nicht einfach ignorieren und sagen, oh ja, das ist alles so zusammengestellt und das ergibt ja keinen Sinn. Und das Gleiche gilt für Offenbarung 17, das Tier dort und die Kirche, die diese letzten 7 der 10 Wiederauferstehungen regieren würde. Die Frau, die auf dem Tier sitzt und alles das, was historisch geschehen ist, das kann man auch nicht irgendwie vom Tisch wischen und sagen, ach, das ist alles so erfunden, das ist ja nicht passiert. Es ist passiert. Und klar und deutlich ist es passiert. Und die letzte Auferstehung wird bald in seiner vollsten Kraft sich bemerkbar machen. Und gebe Gott, dass sie nicht zu denen gehören, die sich ebenfalls verführen lassen, die dem Tier folgen, das Mahlzeichen des Tieres annehmen, meinen, sie bräuchten die sogenannten jüdischen Festtage, wie den Sabbat, die heiligen Tage, nicht mehr zu halten. Sie könnten all diese heidnischen Tage halten, die ihnen ja vom orthodoxen Christentum verkündet worden sind. Bestellen sich unsere kostenlose Broschüre, die 10 europäischen Wiederauferstehungen des heiligen oder ehemaligen Römischen Reiches. 10 europäischen Wiederauferstehungen. Wir haben eine weitere Broschüre veröffentlicht. Europa in der Prophezeiung. Einiges von dem, was ich heute gesagt habe über Hitlers Besessenheit, werden Sie auch in dieser Broschüre wiederfinden. Und dann noch eine weitere neue Broschüre, Aufstieg und Fall von Deutschland und Europa. Denn in der Tat werden Europa und Deutschland zunächst einmal aufsteigen. Nicht unter der jetzigen Regierung in Europa oder vielmehr in Deutschland, auch in Europa nicht. Aber es wird kommen, es wird bald kommen. Und wir müssen auch darauf achten, was passiert. Wir sollen ja wachsam sein. Betet alle Zeit und wacht, sodass ihr würdig erachtet werden, all diesem zu entfliehen, was geschehen wird, und zu stehen vor dem Menschensohn, wenn er kommt. Alles dies wird in unseren Broschüren deutlich klargelegt. Die Beweise sind da. Es geht nicht darum, dass die Beweise nicht da wären. Sie sind da, aus der Bibel heraus, kann man es erkennen. Aber Sie müssen natürlich auch den Willen haben, es zu erkennen. Sie müssen einen aufgeschlossenen Sinn haben, in dem Sinne, dass Sie auch erkennen, was Wahrheit ist und was Irrtum, und wenn Sie irgendwelche anderen Ideen haben, den Irrtum ablegen und dem folgen, was die Bibel lehrt. Ich werde in der nächsten Predigt noch auf weiteres eingehen, was die 10. Auferstehung des Römischen Reiches, dieses babylonische System angeht. Und für heute bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und verbleibe in Robert Link für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.